Leute, bevor die Folge losgeht, habe ich eine Überraschung für euch und ich könnte mir vorstellen, dass sich da einige von euch sehr, sehr, sehr drüber freuen. Ich habe mich nämlich entschieden, einen allerletzten zusätzlichen Termin meiner Ohrenzeugentour zu spielen und zwar am 25. Januar 2026 in Halle an der Saale. Die Tickets dafür gibt es ab sofort und diese allerletzte Show ist vor allem für die Ohrenzeugen im Osten von Deutschland, weil viele von euch traurig waren, dass ich dort nicht so viele Auftritte machen konnte, wie ich vielleicht gerne gemacht hätte. Deshalb mache ich jetzt meinen allerletzten Tourstopp bei euch. Nächstes Jahr wird es definitiv keine weiteren Shows geben. Wenn ihr mich also live sehen wollt, wenn ihr die Tour noch nicht gesehen habt, dann ist der 25. Januar 2026 die allerletzte Chance. Tickets für den Termin in Halle gibt's auf printyourticket.de bei Eventim und natürlich überall sonst, wo es Tickets gibt. Dort bekommt ihr auch noch für einige Termine Restkarten, also wartet nicht zu lange. Wir sehen uns in Halle an der Saale. Tschüss!
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verbrechen von nebenan, über die sich heute wahrscheinlich vor allem die Bücherfans freuen, könnte ich mir vorstellen. Mein Gast ist nämlich nicht nur Experte für menschliche Abgründe, sondern wohl auch der erfolgreichste Thriller-Autor Deutschlands. Hallo Sebastian Fitzek.
Ja, hallo Philipp. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
Ich freue mich auch. Jetzt kommt Crime und True Crime sozusagen endlich mal zusammen. Es kommt zusammen, was zusammengehört. am 22. Oktober erscheint dein neues Buch Der Nachbar. Vielleicht kannst du ganz kurz sagen, worum es da geht.
Es geht um Sarah Wolf, eine ehemalige Strafverteidigerin, die an den Stadtrand Berlins zieht, also nach Spandau, um genau zu sein. Und sie leidet an Monophobie. Also sie hat wahnsinnige Angst, allein zu sein. Und das große Problem ist, dass ich feststelle, dass sie nie alleine war. Denn ihre Tochter ist auf Klassenfahrt. Sie wollte eigentlich noch einkaufen gehen vorher und hat sich einen Einkaufszettel zusammengeschrieben. Hat es nicht mehr geschafft, als sie dann von der Arbeit zurückkommt. Merkt sie, jemand anderes hat für sie eingekauft und alles fein säuberlich im Kühlschrank verstaut. Oh. Und das ist diese doch relativ gruselige Ausgangssituation des Thrillers Der Nachbar.
Ah, wirklich sehr gruselig, finde ich es jetzt schon. Aber das ist ja wieder Beweis für das, was ich immer sage, das Böse lauert meist nebenan oder in den eigenen vier Wänden.
Richtig.
Und darum geht es auch in dem Fall, über den wir heute sprechen. Mhm. Deshalb ganz kurz die Inhaltswarnung. In dieser Folge behandeln wir die Themen Stalking und auch Vergiftung bei Tieren. Solltet ihr Probleme damit haben, könnt ihr diese Folge überspringen. Außerdem habe ich einige Namen geändert. Sebastian, bist du ready?
Ja.
Sehr gut.
Sehr ready.
Der Morgen des 28. Januar 2019 in Rüdesheim am Rhein ist trüb und nebelig. Die hübsche Kleinstadt mit 10.000 Einwohnern liegt etwa eine halbe Autostunde von Wiesbaden zwischen malerisch grünen Weinbergen und dichten Wäldern. Wenn man die geschwungenen, engen Straßen der Altstadt hoch in die Berge und ein Stück durch den Wald folgt, landet man bei einem kleinen, einsam gelegenen Mehrfamilienhaus mit heller Fassade und Garten. Dort lebt das Ehepaar Gerlach mit ihren beiden Hunden und 6 Hühnern. Die 61-jährige Ulrike Gerlach arbeitet als Heilerziehungspflegerin in einem Heim für Menschen mit Behinderung und hat an diesem Morgen Frühschicht. Also steigt sie in ihren silbernen Wagen und nimmt die gewundene Straße durch den Wald und die Weinberge. Wie immer um diese Zeit ist draußen kaum jemand unterwegs, nur der Nebel wabert durch die abgeernteten Weinreben. Ulrike hat das Radio aufgedreht. Eigentlich ist die 61-Jährige eine selbstbewusste Frau, die sich nicht so schnell fürchtet. Doch in letzter Zeit fühlt sich Ulrike nicht mehr sicher. Zu viele komische Dinge sind in den letzten Monaten passiert. Plötzlich reißt ein lauter Knall die Heilerziehungspflegerin aus ihren Gedanken. Jetzt ist sie hellwach. Hektisch sieht sich Ulrike um. Ist ihr vielleicht einer der Reifen geplatzt? Angst macht sich bei der 61-Jährigen breit. Sie kann hier nicht anhalten. Nicht ganz allein in der Dunkelheit auf der einsamen Straße. Also fährt sie einfach weiter. Erst als sie bei der Arbeit angekommen ist, traut sie sich auszusteigen und ihr Auto genauer zu untersuchen. Im rechten Kotflügel ihres Wagens entdeckt sie 3 tiefe Dellen. Jemand muss einen Stein auf ihren Wagen geworfen haben. Ulrike Gerlach zweifelt keine Sekunde daran, dass das Absicht war. Sofort erstattet sie bei der Polizei Anzeige gegen Unbekannt. Irgendjemand hat es auf sie und ihren Mann Rainer abgesehen. Und dieser jemand schreckt auch vor Gewalt nicht zurück. das ist mal ein Einstieg. Könnte aus einem deiner Bücher stammen, so ein bisschen, ne? Also dieses gruselig allein im Wald und so.
Ja, in jedem Falle. Ich habe allerdings auch schon mal privat die Erfahrung machen müssen, dass es wirklich schwierig ist, wenn man so eine Sachbeschädigung am Auto hat, die dann auch zu ja, lebensbedrohlichen Situationen führen kann, dass die Polizei dann zumindest in Berlin relativ machtlos ist, ne, und sagt, ja okay, ja, was sollen wir jetzt machen? Wir hatten mal in unserer Nachbarschaft einen Reifenschlitzer und da waren viele davon betroffen. Der ist dann auch dazu übergegangen, Nägel unter die Autos zu machen. Und zwar nicht nur unter die teuren irgendwie, sondern da war auch so der abgefragte VW Polo von einer Studentin mit dabei, genauso wie ein SUV. Es war irgendwie das Motiv gar nicht herauszufinden. Und die Polizei hat nur gesagt, naja, wir können ja jetzt schlecht die ganzen Straßen überwachen. Es hat sich so auf drei Straßen konzentriert in der Nachbarschaft.
Und das ist schon gruselig, weil man einfach nie weiß, wen es als nächstes treffen kann.
Richtig, ja? Richtig. Und kein Motiv, gar nicht weiß, wer es ist. Und man vermutet aber jemanden irgendwie in der näheren Umgebung natürlich.
Was es nicht unbedingt weniger gruselig macht.
Auf jeden Fall.
Ja, vielleicht erkläre ich mal ganz kurz, warum sich Ulrike und ihr Mann nicht mehr sicher fühlen. Der Albtraum der Gerlachs beginnt knapp 3 Monate vorher, am 6. November 2018. Ulrike ist bei der Arbeit. Sie hat an diesem Dienstag Nachtschicht, also ist ihr Mann Rainer mit den beiden Hunden allein zu Hause. Die belgischen Schäferhunde, der 8-jährige Lux und der 4 Monate alte Welpe Karl, sind der ganze Stolz des Ehepaars. Wie üblich lässt Rainer die beiden Hunde auch an diesem Abend noch durch den eingezäunten Garten toben. Der kleine Welpe Karl schnüffelt aufgeregt durch das Laub. Er hat wohl etwas Spannendes gerochen. Gegen 22 Uhr, es ist bereits dunkel, öffnet Rainer Gerlach die Terrassentür und will die beiden Hunde ins Haus rufen. Lux kommt sofort angelaufen, nur der 4 Monate alte Karl lässt sich Zeit, also muss Rainer ihn nochmal rufen. Dieses Mal kommt der tapsige Welpe schließlich und huscht ins Haus. Doch gerade als Rainer ins Schlafzimmer gehen will, hört er ein gurgelndes Geräusch. Der kleine Karl liegt plötzlich auf dem Boden, krampft, würgt und hat Schaum vorm Maul. Sofort packt Rainer den Welpen ins Auto und rast durch den dunklen Wald und die Stadt bis zur ca. 50 Kilometer entfernten Tierklinik in Hofheim im Taunus. Auf dem Weg informiert er seine Frau bei der Arbeit. In der Klinik angekommen, sehen die Tierärzte sofort den schlechten Zustand des Welpen. Sie setzen ihn unter Narkose und spülen ihm den Magen aus. Schnell wird klar, der Welpe hat Schneckenkorn gefressen, ein Insektengift, das man durch seine grellblaue Farbe meist schnell erkennt. Ulrike und Rainer Gerlach sind fassungslos. Wer sollte ihren Hunden so etwas antun wollen und warum? Als sie am nächsten Tag ihren Garten absuchen, finden sie schließlich die Quelle des Gifts. Brocken von Schweinemett, dick eingerieben mit blauem Schneckenkorn, sind überall im Garten verteilt. Um den Hundezwinger herum liegen die Giftköder im Gras, durch ein Loch im Zaun, wie eine Spur bis auf den Gehweg. Unweit des Grundstücks im Wald liegt ein Stock, an dem Reste des Giftes kleben. Das kann kein Versehen sein. Jemand hat ganz gezielt versucht, ihre Hunde zu töten. Der erfahrene Lux hat zum Glück nichts von den Giftködern angerührt, aber für den Welpen Karl wäre es beinahe tödlich geendet. Wenige Tage später kann Karl nach Hause, er hat die Vergiftung knapp überlebt. Bei ihrer Sorge um die Hunde bemerken Ulrike und Rainer nicht, dass sie längst beobachtet werden. Und sie ahnen nicht, dass das erst der Anfang war. Denn nicht nur ihre Hunde sind in Gefahr, sondern bald auch ihr eigenes Leben.
Ja, das ist ja so ein, jemand muss fast sagen, fast typisches Merkmal für auch Psychopathen, sich an Schwächeren zu vergehen, in dem Falle Tiere. Und du hast es schon am Anfang angesprochen, da reagieren natürlich sehr viele Leute zu Recht. Ich finde sehr, sehr, sehr sensibel drauf. Insofern erstmal gut, dass der Welpe überlebt hat. Aber natürlich eine grauenhafte Vorstellung. Auch natürlich, wenn man Kinder hat beispielsweise. Ja. Das findet man ja auf Spielplätzen häufig. Also zumindest zu häufig, als dass man es ignorieren könnte, dass dort irgendwas ausgelegt wird. Ja. Und es keine urbane Legende ist, sondern dass es tatsächlich es Menschen gibt, die es auf Schwächere. Wahrscheinlich, ich meine, hier muss ja was ganz Massives vorgefallen sein, was das rechtfertigt.
Ja, das
oder motiviert, nicht rechtfertigt sowieso nicht, sondern erklärt.
Genau, und das ist ja eben das Interessante, weil natürlich fragt man sich dann, woher kommt das jetzt auf einmal?
Genau, was ist das Motiv?
Und das ist ganz schwer für die nachzuvollziehen, denn Ulrike und Rainer Gerlach sind seit Jahrzehnten in der Gemeinschaft in und um Rüdesheim fest integriert. Mhm. In dem Mehrfamilienhaus mit der hellen Fassade und dem kleinen Garten leben sie in der Erdgeschosswohnung und ihr Sohn und seine Partnerin und dem gemeinsamen Kind im Obergeschoss. Also sie wohnen mit der Familie zusammen. Mhm. Ulrike Gerlach, die von ihren Freunden nur Uli genannt wird, trainiert mit ihrem reinrassigen Schäferhund Lux regelmäßig im örtlichen Hundesportverein. Vor knapp 3 Jahren hat sie mit dem damals 6-Jährigen sogar den 1. Platz bei den deutschen Meisterschaften im Hundesport gewonnen. Auch Rainer Gerlach ist sportlich aktiv und spielt regelmäßig Tennis im örtlichen Verein. Der ehemalige Telefontechniker ist inzwischen Weinbauer und kümmert sich um einen halben Hektar Reben. Die Gerlachs haben einen großen Freundes- und Bekanntenkreis, den sie von den Giftködern im eigenen Garten erzählen. Doch weder ihr Sohn noch seine Frau scheinen am Dienstagabend etwas Ungewöhnliches im Haus bemerkt zu haben. Ulrike und Rainer haben keine Angst. Kurzerhand nehmen sie die Sache selbst in die Hand. Im örtlichen Polizeirevier erstatten sie zunächst Anzeige gegen Unbekannt. Dann hängen sie in der Gegend Flugblätter auf und setzen für Hinweise eine Belohnung von insgesamt 1.000 Euro aus. Sie wollen die Person finden, die Giftköder in ihrem Garten verteilt hat. Kurz darauf berichtet ein lokaler Nachrichtensender in Hessen über die Giftattacke. Die 61-jährige Ulrike will Aufmerksamkeit schaffen und andere Hundehalter warnen. Im TV-Interview erzählt sie, es ist mir unvorstellbar, wer so etwas tut, wie man so einen Hass in sich tragen kann, dass man Menschen und Tieren so schadet. Ihr Einsatz erhöht die Aufmerksamkeit und auch der Druck auf die Polizei nimmt durch die Berichterstattung zu. Doch die Ermittler haben keine Hinweise, die sie irgendwie weiterbringen. Eine Freundin von Ulrike aus dem Hundesportverein, die bei der Kripo arbeitet, rät ihr und ihrem Mann schließlich dazu, Überwachungskameras zu installieren. Das Paar rüstet auf, integriert Strahler auf ihrem Grundstück, die in den Wald leuchten, und installiert eine Kamera, die den Garten aufnimmt. Doch in den nächsten Wochen bleibt es still. Bis zum 5. Januar 2019, einem kalten, frostigen Samstag. Ulrike Gerlach hat gerade ihr Training mit den Hunden im Hundeverein Wiesbaden beendet und geht zurück zu ihrem Auto. Ihr stockt der Atem, als sie sieht, dass in der Frontscheibe ein faustgroßes Loch prangt. Glitzernde Splitter der Scheibe liegen um ihr Auto, mittendrin ein großer Pflasterstein. Wie schon bei den Giftködern im Garten geht Ulrike direkt zur Polizei. Dieses Mal erstattet sie Anzeige wegen Sachbeschädigung, wieder gegen Unbekannt. Bei Ulrike und Rainer wird das ungute Gefühl langsam immer größer. Wer stellt ihr und ihren Hunden nach und warum? Gönnt Ulrike jemand den Erfolg mit den Hunden nicht? Die Bemühungen der Polizei bleiben ohne Ergebnis. Es gibt keine Zeugen von dem Vorfall und an dem Pflasterstein können die Ermittler keine DNA-Spuren sicherstellen, die irgendwie zu einem Verdächtigen führen könnten. Die Polizei rät den Gerlachs zu weiteren Vorsichtsmaßnahmen und zu weiteren Kameras, um den Täter auf frischer Tat zu ertappen. Überall um das Waldgrundstück herum sind jetzt insgesamt 7 Überwachungskameras installiert, von der Einfahrt über den Hauseingang bis in den Garten. Die Aufnahmen bleiben in den nächsten Tagen unauffällig. Doch knapp 3 Wochen später schlägt der Unbekannte wieder zu. Dieses Mal nicht am kameraüberwachten Grundstück der Gerlachs, sondern im Wald, als Ulrike morgens auf dem Weg zur Arbeit ist. Also das ist der Vorfall, von dem ich dir gerade schon erzählt habe. Mhm. Zum 3. Mal erstattet Ulrike Gerlach bei der Polizei Anzeige gegen Unbekannt. Und zum 3. Mal gibt es keine Spur eines möglichen Täters. Das, so könnte auch eins deiner Bücher anfangen, würde ich sagen.
Ja, das sind ja diese ausweglosen Situationen, die in so solchen, sage ich mal, krassen Stalking-Fällen, das ist ja schon fast eine Binsenweisheit, dass man sich gegen diese Art von massiver Bedrohung nicht wehren kann und es eigentlich immer erst zu irgendwas wirklich richtig Schlimmem kommen muss, damit man auch eine Handhabe hat. Ja. Denn selbst wenn man jetzt herausfinden würde, wer es ist, wer es getan hat, dann würde man ein Verbot aussprechen, sich dem Grundstück zu nähern. Aber jemand, der so übergriffig ist, der Hunde töten will, der menschliches Leben in Kauf nimmt, der sich von nichts abschrecken lässt, der wird sich auch von so einer Verfügung nicht abhalten lassen.
Absolut nicht. Und natürlich sind die Gerlachs auch langsam so ein bisschen genervt, weil sie das Gefühl haben, die Polizei tut nichts oder kann nichts tun.
Das wäre ich auch tatsächlich. Ja. Und ich wäre da gar nicht so cool, sondern ich würde wirklich denken, also ich werde schon längst über einen Wegzug nachgedacht. Wobei nehme ich mein Problem dann einfach mit, denn ich muss ja wissen, warum gerade ich. Ja, das war in dem Fall des Messerstechers, wo ich gesagt habe, da waren ja viele betroffen, des Reifenstechers. Aber hier scheint es sich ja ganz konkret auf eine Familie, wahrscheinlich auf eine Person in der Familie zu konzentrieren. Und man muss jetzt herauskriegen, warum. Ja. Was will derjenige oder diejenige?
Genau das ist es. Es geht wahrscheinlich um eine Person in der Familie und da ist eben die Frage, ob man das durch einen Wegzug lösen könnte, weil hat sich ja jemand irgendwie auf ein Familienmitglied fokussiert und die Polizeibeamten im Polizeirevier in Rüdesheim haben einfach keinen Anhaltspunkt zu dem Zeitpunkt. Und man muss auch sagen, diese Sachbeschädigungen beim Ehepaar Gerlach sind vergleichsweise harmlos. Für die fühlt sich es natürlich nicht so an.
Klar.
Aber aus juristischer Sicht ist das erstmal nur eine Sachbeschädigung.
Richtig.
Da kann man jetzt nicht sagen, so wie du eben schon meintest mit diesem Reifenstecher, wir können jetzt nicht die ganze Zeit das Haus überwachen und da einen Polizeiwagen hinstellen.
Nee.
Das geht natürlich nicht. Also sind Ulrike und Rainer auf sich allein gestellt. Auch ihre Freunde und Bekannte merken, wie gestresst und besorgt das sonst so resolute und lebensfrohe Ehepaar ist. Niemals in all den Jahren haben sie sich unwohl in ihrem abgelegenen Haus im Wald gefühlt, bis jetzt. Sie verlassen kaum noch ihr Zuhause. Ulrike lässt sich von ihrem Mann zum Auto bringen, wenn sie zur Arbeit fährt, und geht auch immer seltener mit den Hunden zum Verein, um zu trainieren. Beide spüren, dass da draußen im Wald jemand lauert. Mittlerweile haben sie die Rollläden ihres Hauses verstärkt und Bewegungsmelder installiert. Doch auch das kann die Bedrohung nicht fernhalten. Und dann gibt es die ersten Todesopfer. Eines Abends, als Rainer die 6 Hühner des Paares füttern will, findet er 5 davon tot im Gehege. Ulrike lässt eines der verendeten Tiere untersuchen. Das Ergebnis: das Huhn ist gestorben, weil es etwas Klebriges gefressen hat. Wieder gibt es keine weiteren Hinweise auf den Täter. Die Gerlachs werden immer unruhiger. Die Angst ist jetzt ihr ständiger Begleiter. Wenn die beiden tagsüber zusammen spazieren, rätseln sie manchmal zusammen, ob irgendjemand aus ihrem Umfeld für all diese schrecklichen Dinge in Frage kommt, und schämen sich sofort dafür. Wenn Ulrike zur Arbeit fährt, schaut sie sich dauernd um. Versteckt sich da jemand zwischen den Bäumen? Wird sie beobachtet? So auch am 11. Februar 2019, einem Montag. Ulrike ist frühmorgens auf dem Weg zur Arbeit. Die Straße ist leer. Nur ein paar kleine Äste liegen auf dem Weg. Der Sturm der letzten Nacht hat Spuren hinterlassen. Doch keine 200 Meter vom Haus entfernt muss Ulrike scharf bremsen. Gleich 3 dicke Äste liegen vor ihr auf der Straße und blockieren die Fahrbahn. Wieder breitet sich in der 61-Jährigen ein ungutes Gefühl aus, doch sie versucht, sich selbst zu beruhigen. Das war bestimmt nur der Sturm. Ulrike steigt aus dem Wagen und will die Äste wegräumen. Als sie in das modrige, weiche Holz greift, weiß sie sofort, dass sie sich geirrt hat. Diese Äste sind so verfault, dass sie nicht erst gestern vom Baum gefallen sein können. Schnell setzt Ulrike sich wieder ins Auto und will weiterfahren, als wieder etwas lautstark gegen ihren Wagen schlägt. Panisch drückt sie das Gaspedal durch und rast über die einsame Straße durch den Wald. Erst Minuten später traut sie sich, rechts ranzufahren und ihren Mann Rainer und ihren Sohn anzurufen. Beide Männer suchen den Wald vor dem Haus ab, doch sie finden nichts. Nur die tiefe Delle in der Beifahrertür beweist, dass Ulrike sich den Angriff nicht eingebildet hat. Später wird sich herausstellen, dass jemand mit einer Stahlkugel auf sie geschossen hat. Doch davon will der Polizist, bei dem sie erneut Anzeige erstatten will, nichts wissen. Warum sie sich denn so aufrege, will der Beamte wissen. Nur weil durch den Sturm ein paar Äste auf die Straße gefallen sind. Niemand scheint den Gerlachs helfen zu können. Beide ziehen sich immer mehr zurück. Ulrike hört sogar ganz mit ihrem geliebten Hundesport auf. Mittlerweile bringt ihr 2 Jahre älterer Ehemann sie sogar zur Arbeit, damit sie nicht allein mit dem Auto durch die Dunkelheit muss. So auch am 27. Februar, knapp 2 Wochen nach der Attacke auf Ulrikes Auto. Rainer hat seine Ehefrau bei der Nachtschicht abgesetzt und hält auf dem Rückweg noch bei seinem Stammtisch an. Er will nicht alleine sein. Als er gegen 21 Uhr nach Hause kommt, steht auf dem Herd ein Topf Nudelsuppe mit Ei, die Ulrike gekocht hat. Als Rainer sich einen Teller nehmen will, bemerkt er eine leichte Verfärbung im Essen. Der 63-Jährige überlegt kurz. Eigentlich hat er schon beim Stammtisch etwas gegessen, aber er will die selbstgekochte Suppe seiner Frau nicht wegkippen. Also schüttet er den Suppenrest über das Trockenfutter der beiden Hunde. Lux und Karl sind begeistert und schlingen das Futter samt Nudelsuppe herunter. Kurze Zeit später jaulen die beiden Hunde vor Schmerz, krampfen, zittern und erbrechen sich. Wieder bringt er sie in die Tierklinik. Dort bekommt Lux eine Infusion und muss in der Klinik bleiben, während Karl sich schnell wieder erholt. Auch die Tierärzte wissen, dass gleich zwei Vergiftungen derselben Hunde selten ein Zufall ist. Als Ulrike am nächsten Morgen ihrer Freundin bei der Kripo von dem erneuten Vorfall erzählt, schreibt diese ihr zurück, friere die Kotze ein. Also es klingt jetzt erstmal ein bisschen lustig, aber es ist ja wichtig, Spuren zu sichern in so einem Fall. Ja, genau. Also das klingt, wie gesagt, ein bisschen eklig, aber das wird schon bald zu einem ganz wichtigen Beweismittel. Die Gerlachs sind sich nämlich sicher, es muss an der Suppe gelegen haben. Irgendjemand ist in ihr Haus eingedrungen und hat die Suppe vergiftet. Ab sofort dürfen die Hunde nur noch mit Leine und Maulkorb in den Garten. Auch ihr Sohn und seine Frau, die im selben Haus wohnen, sind besorgt. Was, wenn ihrem Kind, das auch in dem Garten spielt, etwas passiert? Sie alle haben jetzt die Kamera-App auf dem Handy und können so jeden Winkel des Grundstücks überwachen. In den nächsten Tagen bleibt es still. Die Apps der Kameras senden regelmäßig Benachrichtigungen über Bewegungen. Es sind Wildschweine, Rehe und Hasen, die durchs Bild laufen und in die Kameras schauen. Bis zum Sonntag, den 17. März, als wieder eine Meldung von der Kamera am Hundezwinger kommt. Sie filmt über den Gartenzaun ein Stück in einen Waldweg hinein. Um 19.40 Uhr ploppt die Benachrichtigung auf. Es ist die Schwiegertochter der Gerlachs, die sich die Aufnahme direkt ansieht. Dieses Mal ist es kein Tier. Ein Mann in einer hellen Skijacke mit Skibrille, Mütze und Handschuhen geht dicht am Zaun entlang und stockt sichtlich, als er die Kamera bemerkt. Einen Moment hält er inne und schaut direkt in die Linse. Dann greift er mit dem Handschuh nach der Kamera. Das Bild wackelt und bricht ab. Sein Gesicht ist kaum zu erkennen und doch läuft es den beiden Gerlachs eiskalt den Rücken herunter. Sie kennen den Mann und sie hätten nie gedacht, dass er derjenige ist, der sie seit Monaten terrorisiert.
Ja, das ist bei solchen Taten ja häufig der Fall, dass man in irgendeiner Beziehung dazu steht. Man sagt ja, beim Mord kommt zu 90% im Bekanntenkreis vor. Deswegen wird in erster Linie von der Polizei ja auch in der Familie, im Bekannten-Kollegenkreis recherchiert, weil motivlos ist das in der Regel nicht.
Ja, ich glaube, das ist so eines der größten Missverständnisse, was so Morddelikte angeht, dass man irgendwie die Vorstellung hat, man geht abends nach Hause und dann springt da einer aus dem Gebüsch und bringt einen um, der einen nicht kennt. Das gefährlichste oder der gefährlichste Platz gerade für Frauen ist das eigene Zuhause. Das muss man halt immer wieder sagen. Hast du ja auch, glaube ich, in der Heimweg auch
geschrieben. Ja. Leider gilt das auch für Delikte wie Kindesmissbrauch beispielsweise und Kindesmisshandlung. Es kommt natürlich vor, aber es ist nicht die Regel, dass irgendein Fremder ein Kind ins Auto zerrt, sondern meistens kennt das Kind denjenigen oder diejenige. Und dann, man muss eigentlich sagen, steig nicht zu Fremden ins Auto, aber auch wenn du zu Bekannten ins Auto steigst, vergewissere dich, dass du ein gutes Gefühl dabei hast. Und meistens hat man auch ein Bauchgefühl, dass einem sagt, oh, hier stimmt irgendwas nicht.
Absolut. Und in dem Fall ist es eben so, dass das Bauchgefühl, glaube ich, die Gerlachs ein bisschen getrogen hat. Sie hatten gar keine Ahnung, dass das diese Person sein könnte.
Du sagtest ja auch, die haben sich geschämt, diese Überlegungen anzustellen. Und das macht man ja auch eigentlich nicht. Klar. Aber es ist leider naheliegend. Es muss irgendeine Form der Beziehung bestehen, weil sonst wäre der oder diejenige nicht motiviert, sowas Krasses zu machen.
Aber bevor ich dir und euch jetzt erzähle, wer der Mann auf dem Video ist, mache ich was du in deinen Büchern auch gerne machst.
Ja.
Hast du eine Idee, was?
Also bisher hast du ja nur als Anhaltspunkt das mit den Hunden gegeben und der Hundeschule. Das heißt, Neid wäre natürlich ein Motiv. Klingt auch ein bisschen nach Rache, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil über einen so langen Zeitraum ist auf jeden Fall, das muss eine tiefe Verletzung sein.
Ja.
Und insofern würde ich sagen, das ist auf jeden Fall eine emotionale Bindung. Aber ich kenne jetzt natürlich nicht genügend Leute. Es könnte sogar wirklich innerhalb der Familie sein. Also in einem Roman wäre es auf jeden Fall ein direktes Familienmitglied. Aber dass die Tochter jetzt dazu und dann auch selbst an der Suche sich noch mit beteiligt, Ist aber auch nicht so.
Kann auch passieren.
Ja, ja. Deswegen werden ja auch immer Tatortfotos von Schaulustigen analysiert, weil es den Täter ja auch immer zum Tatort wieder zurückzieht. Das ist auch ein Klischee, aber die Klischees haben in dem Fall ihre Berechtigung. Also ich habe keine konkrete Idee.
Du hast keine konkrete Idee, und um jetzt dahin zu kommen, ja, mache ich jetzt etwas, was du aus deinen Büchern auch vielleicht kennst, einen, ja, Zeitsprung.
Na, sehr gut.
Und zwar um fast 25 Jahre in die Vergangenheit.
Oh, okay.
Es ist Sommer 1995, als Helmut Jahnke bei der Arbeit seinen neuen Kollegen kennenlernt. Jahnke ist damals 46 Jahre alt, klein, kräftig, trägt eine Brille und hat freundliche Augen. Er leitet die Geschäftsstelle der Staatsanwaltschaft Memmingen im schwäbischen Neu-Ulm, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Sein neuer Kollege ist damals 24, kommt aus dem Osten Deutschlands und stellt sich Helmut als René Engelmann vor.
Mhm.
Der schlanke Mann mit den dichten braunen Haaren hat vor kurzem eine Stelle als Justizwachtmeister angetreten, und sein Job ist es, die Akten von der Kriminalpolizei zur Staatsanwaltschaft und schließlich zum Gericht zu transportieren. Engelmann wirkt sympathisch, er ist hilfsbereit, freundlich, und die beiden verstehen sich gut. Auf der Arbeit wechseln Helmut und der mehr als 20 Jahre jüngere René immer ein paar Worte, wenn sie sich sehen, und verbringen irgendwann auch einige Mittagspausen zusammen. René Engelmann ist immer zur Stelle, wenn Helmut Jahnke etwas kopieren muss oder Unterstützung braucht. Doch irgendetwas an dem jungen Mann kommt Helmut komisch vor. Nachdem er mit ihm in einer Mittagspause mal ein paar Schritte gegangen ist, besteht René bald fast täglich auf einen gemeinsamen Spaziergang mit Helmut. Der 24-Jährige wirkt regelrecht beleidigt, wenn Helmut seine Mittagspause mal mit anderen Kollegen verbringt oder sich auch nur mit ihnen unterhält. Als er René darauf anspricht, erklärt dieser: Ich möchte, dass du mein einziger Freund bist. Wie finden wir das?
Natürlich übergriffig, toxisch. Ich finde, das muss ich ganz ehrlich gestehen, erstmal kann man privat viel, viel schwieriger, sich aus so einer Situation zu befreien, als aus einer Beziehung beispielsweise.
Ja.
Also, weil es ist ja Common Sense, dass man eine Beziehung beenden kann und das auch offen ausspricht. Aber wie beendet man eine Freundschaft? Und in dem Fall eigentlich, wie beende ich eine Bekanntschaft?
Ja.
Schwierig. Aber man muss sich jetzt natürlich distanzieren. Aber ich ahne, wo der Hase hinläuft.
Ja, und das Problem in dieser Bekanntschaft ist ja noch, es ist ja gleichzeitig noch ein Arbeitskollege. Das heißt, man begegnet sich.
Und da die Grenze, diese Firewall zu ziehen, ist schwierig. Und auch hier wieder denkt man sich, naja, vielleicht tue ich demjenigen ja auch Unrecht. Ne?
Ja, also Helmut sagt irgendwann, das ist mir alles zu viel, und er geht tatsächlich auf Abstand, wie du gerade schon gesagt hast. Aber dann passiert etwas, mit dem er nicht gerechnet hat. Ein Jahr später besucht Helmuts 21-jährige Tochter Sabrina ihren Vater bei der Arbeit, und hier lernt sie auch René kennen.
Mhm.
Ein Jahr später, im Sommer 1997, werden Sabrina und René ein Paar. Mir war das nicht recht, er war so ein komischer Kerl, erinnert sich Helmut.
Kann ich verstehen.
Aber ja, auf der anderen Seite will er natürlich, und auch seine Ehefrau Ilse, die wollen sich der Beziehung der Tochter nicht in den Weg stellen. Ne? Man will ja jetzt nicht die blöden Eltern sein, die sagen, hier, den Mann darfst du nicht haben. Und deswegen, ja, versuchen sie halt so ein bisschen gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Aber Helmut kann René natürlich jetzt nicht mehr so leicht aus dem Weg gehen. Der mittlerweile 26-Jährige taucht regelmäßig bei seinen Schwiegereltern ins B auf, hilft auf dem Grundstück und nutzt jede Gelegenheit, um mit Helmut ins Gespräch zu kommen. Dem ist das zwar immer noch unangenehm, doch die Hilfe kann das Ehepaar Jahnke gut gebrauchen, denn Helmuts Gesundheit ist seit einiger Zeit angeschlagen. Es ist der 24. September 1998, als der inzwischen 48-Jährige seinen Hausarzt zu sich rufen muss. Helmut leidet an Übelkeit, Erbrechen, Konzentrationsstörung und hat ein anhaltendes Schwächegefühl. Als der Arzt seinen Patienten im Bett antrifft, denkt er zunächst an einen normalen Infekt. Doch so ganz passen die Beschwerden nicht, denn Fieber oder Gliederschmerzen hat Helmut nicht. Es sind die neurologischen Symptome, die dem Hausarzt Sorgen machen. Doch nach einiger Zeit verfliegt Helmuts seltsame Erkrankung ebenso plötzlich, wie sie gekommen ist. René besucht die Eltern seiner Freundin inzwischen bei jeder Gelegenheit. Im September 1999 zieht er sogar ins Haus der Jahnkes. Auch dort ist er freundlich, hilft bei Reparaturen und ist immer zur Stelle. Sogar wenn Helmut und Ilse Besuch haben, sitzt René daneben, meistens ohne ein Wort zu sagen. Am liebsten ist es ihm, wenn er als Einziger mit Helmut reden darf. Irgendwann fängt er an, schlecht über seine Schwiegermutter Ilse zu sprechen. Du hast hier ja nichts zu sagen, stichelt er zum Beispiel. Und doch lässt das Ehepaar Jahnke ihn machen. Als katholische Familie ist ihnen das Wohl ihrer Tochter Sabrina und die Harmonie in der Familie wichtig. Bis Ilse Jahnke etwa einen Monat später wegen eines gebrochenen Fußes ins Krankenhaus muss. Eines Morgens während dieser Zeit, es ist bereits später Vormittag, wacht Helmut auf. Er schaut neben sich, erschrickt kurz und wundert sich. René liegt neben ihm im Ehebett und schaut ihn an.
Ja, das ist gruselig.
Das ist richtig das ist, gruselig.
Ja.
Also du wachst einfach auf und da liegt jemand neben dir, den du da nicht erwartet hast.
Nee.
Also ich kann verstehen, dass er irgendwie auf Abstand gehen wollte, aber ja, wie man sieht, erfolglos.
Ja, und ich ahne, dass das auch hier lebensbedrohliche Züge jetzt annimmt.
Ja, der 28-Jährige erklärt Helmut, der Arzt habe ihn gebeten, auf ihn aufzupassen. Helmuts Kopf dröhnt, er kann sich an nichts erinnern und er schickt René weg. Nur einen Tag später wacht Helmut wieder von einem Rascheln auf. Er knipst das Licht im Schlafzimmer an und entdeckt wieder René, der sich in Richtung Bett heranrobbt, also über den Boden. Also okay. Allein die Vorstellung ist schon wirklich richtig, richtig creepy.
Ja, auf jeden Fall.
Jetzt wird Helmut verständlicherweise richtig sauer. Er brüllt den jungen Mann an. Du René, bist du vom anderen Stern? Willst du was von Männern? Mhm. René stammelt, er wolle nur sehen, ob Helmut schon schläft. Mhm. Einige Wochen später, Ende Oktober 1999, kommt Helmuts Frau aus dem Krankenhaus zurück. Auch ihr fällt etwas Ungewöhnliches im Schlafzimmer auf. Das Bett steht nicht mehr dicht an der Wand. Als Ilse und Helmut genauer hinsehen, entdecken sie in dem Strohhut, der als Deko an der Wand hängt, ein Loch. Darin versteckt sind eine Kamera und ein Kabel, das bis in das Zimmer von René und Sabrina reicht. Und jetzt ist es für die Jahnkes endgültig genug. Wieder stellen sie René zur Rede. Der behauptet, er wolle nur wissen, was sie über ihn reden, damit er sein Verhalten ändern könne. Also so nach dem Argument, ich habe Angst, dass ihr mich nicht mögt und deswegen möchte ich wissen.
Ist ja verständlich, da verkabel ich mal ein Schlafzimmer dafür, ist gar keine Frage.
Genau das und logischerweise jetzt ist dann Helmuts Geduld am Ende. Nach nur 6 Wochen werfen er und seine Ehefrau René wieder aus ihrem Haus. Sabrina geht mit ihm und die beiden ziehen in eine kleine Wohnung, circa 3 Kilometer vom Haus der Jahnkes entfernt. Der 48-jährige Helmut will nichts mehr mit dem eigenartigen René zu tun haben. Auch wenn seine Tochter Sabrina noch so bettelt, er will den jungen Mann nicht im Haus haben.
Hm.
Absolut nachvollziehbar, ne?
Absolut nachvollziehbar und das ist vollkommen realistisch. Ich weiß aber schon, dass meine Lektorin mir an den Rand geschrieben hätte, das ist doch viel zu spät, warum werfen die den nicht sofort raus? Das ist so eine Sache, dass der Maßstab bei der Fiktion ein anderes als der Realität. Manchmal glaubt man gar nicht. Aber natürlich steht man da in dem Zwang, der ist mit der Tochter zusammen, der ist im Haus, die kann ihn ja einfach rausschmeißen. Aber ich glaube schon, dass wenn ich das in einem Roman schreiben würde, viele auch Leserinnen und Leser sagen würden, na, das ist jetzt unrealistisch. Der wäre schon längst nach dem ersten Tag bei mir rausgeflogen.
Ja, aber manchmal ist die Realität wirklich gruseliger
auf und jeden
spannender
Fall.
Als die Fiktion. Also Helmut versucht jetzt wirklich alles. Bei der Arbeit muss er natürlich dann dem René trotzdem noch begegnen. Also er versucht dann nur das Nötigste mit seinem Kollegen zu besprechen. Erst im Februar 2000 kommt es wieder zu einer direkten Begegnung. René bittet Helmut, ihm in einen Raum zu folgen. Als dieser die Tür schließt, fleht er Helmut an, wieder ins Haus ziehen zu dürfen. Und dann zieht er plötzlich ein Fleischermesser aus seiner Aktentasche und lässt die Hose herunter. Im ersten Moment denkt Helmut, René wolle ihm etwas antun, doch dann fleht ihn der 22 Jahre Jüngere an, ihm Penis und Hoden abzuschneiden, als Zeichen dafür, dass er nichts von ihm will.
Oh.
Ich glaube, das wäre auch wieder eine Stelle, wo die Lektorin sagen würde.
Ja, wobei das ist tatsächlich sehr pathologisch.
Ja.
Aber das wiederum wäre eine typische Psychothriller-Szene, weil man auch damit jetzt überhaupt nicht rechnet.
Nee.
Man rechnet ja eher damit, genau, er will ihm was antun. Und das ist so eine Wendung, die auch natürlich wahnsinnig viel erklärt.
Ja, das stimmt. Helmut schafft es dann tatsächlich, René irgendwie dazu zu bringen, das Messer wegzulegen.
Mhm.
Danach ist erstmal monatelang Ruhe. bis es Helmut am 9. November 2000 auf einmal wieder sehr schlecht geht. Er muss sich übergeben, ihm ist schwindelig und auch seine Frau Ilse klagt über Magen-Darm-Beschwerden. Die Symptome klingen auch nach Wochen nicht ab. Besonders Helmut leidet unter starker Übelkeit, Konzentrationsstörung und spürt ein Kribbeln in den Händen und in den Füßen. Wieder sucht er seinen Hausarzt auf. Der weiß natürlich, dass Helmut schon vor 2 Jahren mit denselben Beschwerden bei ihm war. Und dann fällt dem Mediziner Helmuts seltsamer Gang auf. Beim Betreten der Praxis läuft der 50-Jährige gegen den Türpfosten, wirkt wackelig und fällt sogar um. Die Symptome waren für mich schwer einzuordnen, erzählt der Arzt später. Aber dann erinnert er sich an einen Fall aus seinem Medizinstudium und ihm kommt ein schrecklicher Verdacht. Sofort lässt er Helmuts Blut untersuchen. Als kurz vor Weihnachten die Ergebnisse da sind, sieht er seine schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Helmut leidet unter einer Vergiftung. Die Arsenkonzentration in seinem Blut ist 76 Mal höher als normal. Bei seiner Frau ist sie um das 13-fache erhöht. Jede weitere Dosis Arsen würde Helmut töten. Vielleicht als kurze Zwischenfrage. Arsen ist, glaube ich, das bekannteste Mordgift überhaupt. Mhm. Also es ist in ganz vielen Büchern. Yeah. Hast du das auch schon mal in einem deiner Bücher verwendet? Ich glaube nicht, oder?
Nee, ich glaube nicht. Ich nehme auch, also gut, an Arsen kommt man jetzt auch gar nicht so leicht ran. Mhm. Aber wenn ich konkrete Taten beschreibe, probiere ich immer, so wenig Hinweise wie möglich darauf zu geben, dass es keine Blaupause ist. Das gilt im Übrigen hauptsächlich bei Suizidmethoden. Da schreibe ich auch manchmal falschen Quatsch. Also wenn ich schreibe, es ist eine schmerzlose Suizidmethode und er schluckt das und das.
Ja.
Da habe ich auch schon mal Leserbriefe bekommen von wegen, ja, das wirkt überhaupt gar nicht, da wird der vielleicht ein bisschen übel. Und da sage ich, ja, mit Absicht.
Deswegen hast du es so geschrieben.
Weil ich habe überhaupt keine Angst, dass ein Psychopath mein Buch liest und dann losrennt, weil warum soll er sich die Mühe machen, 400 Seiten zu lesen, dann kann auch die Zeitung aufschlagen. Also das, und ich nehme ja meistens reale Fälle und wandle die ab. Das heißt, es gibt es schon. Aber was tatsächlich eine Impulshandlung sein kann, ist, dass man auf einmal getriggert wird und wenn man sowieso schon depressive Gedanken hatte, sagt, okay, nee, jetzt, wenn das wirklich schmerzlos ist, dann probiere ich das mal aus. Und da möchte ich eben keine Blaupause für geben und da habe ich schon manche Gifte beschrieben, die also überhaupt nicht giftig sind.
Ah, okay, siehst du, wieder was gelernt. Aber klar, man hat natürlich auch eine gewisse Verantwortung. Weil bei dir viele Leute die Bücher lesen. Mhm. Ich ja auch ein Stück weit, weil Leute den Podcast hören. Und ich will natürlich auch nicht irgendwie Leute auf Ideen bringen.
Richtig.
Also du hast es gerade schon gesagt, Arsen ist sehr schwer zu beschaffen, glücklicherweise. Ja. Es ist ein Halbmetall in Form von Arsenik. Es ist ein weißes Pulver, das so ein bisschen aussieht wie Kochsalz und nach nichts riecht oder schmeckt. Und schon weniger als 100 Milligramm davon können tödlich sein. Mhm. Deshalb wird Arsenik schon seit der Antike für Giftmorde benutzt. Auf Französisch nennt man es deshalb ironisch Erbschaftspulver.
Ach.
Was ich auch einen schönen Namen finde.
Ja. Fun Fact, in Reis ist es häufig, vor allem in Vollkornreis.
Genau.
Man muss den so gut waschen. Wie du sagst, es ist höher als normal, die Konzentration. Wir haben eine Konzentration im Körper, aber die darf natürlich nicht zu hoch sein.
Und so ist es in diesem Fall. Helmut kommt sofort in ein Krankenhaus. Wir haben es ja gerade gesagt, absolut lebensbedrohliche Situation. Er wird dort untersucht und nach einiger Zeit wieder entlassen. Er überlebt also nur dank seines aufmerksamen Hausarztes. Natürlich fällt der Verdacht schnell auf den Freund von Helmuts Tochter, den seltsamen René. Aber natürlich kann die eingeschaltete Polizei dem jungen Mann nichts beweisen. Also beschließen die Ermittler, dem Giftmischer eine Falle zu stellen. Zuerst prüfen sie alle Lebensmittel in der Küche der Jankes, um sicherzustellen, dass nicht noch mehr vergiftet wurde. Dann organisieren die Ermittler aus einer nahegelegenen Tankstelle eine Überwachungskamera und kleben sie mit Knete oben in einen Küchenschrank. Also das war wirklich sehr improvisiert, haben sich da eine Überwachungskamera ausgeliehen und die da reingeklebt. Und schon am 26. Dezember schnappt die Falle zu. Die Jankes besuchen zusammen den Weihnachtsgottesdienst. Auf der hellen Anrichte in der Küche stehen für das Abendessen nach der Messe schon Wackelpudding, Bohnensalat und Tomate-Mozzarella-Salat bereit. Und dann schleicht sich plötzlich eine Gestalt mit Mütze und Kapuze in die leere Küche, zieht ein Fläschchen aus der Tasche und streut den Inhalt über die Salate. Zuerst sieht man nur den Rücken des Unbekannten, doch als er die Küche verlässt, dreht er sein Gesicht nach links direkt in die Kamera. Und das ist ein ganz großes Glück, weil sie nur eine Kamera hatten. Hätte er sich in die andere Richtung gedreht, hätte man nichts von ihm gesehen. Und das wird dich jetzt nicht überraschen, der Unbekannte ist René Engelmann.
Ja.
Sofort machen sich die Beamten auf den Weg zu Renés Wohnung in einem blassgelben Mehrfamilienhaus in der Nachbarstadt Vöhringen. Weil die Ermittler keine Ahnung haben, wozu René fähig ist, versuchen sie einen weiteren Trick. Einer der Polizisten klingelt in Zivil bei René Engelmann und behauptet, er sei gegen dessen Sportwagen gefahren, der auf dem Hof steht. Als der 30-Jährige auf den Hof tritt, um sich den Schaden anzuschauen, wird er festgenommen. Mhm. Das war eine relativ entspannte Festnahme, erinnert sich einer der Polizisten später. Gegenwehr gab es keine, er war komplett überrascht. Die Polizisten bringen Engelmann zur Vernehmung in die Polizeiinspektion Neu-Ulm und konfrontieren ihn mit den Vorwürfen. Und der Verdächtige gibt tatsächlich zu, dass er die Jankes vergiftet hat, um sie krank zu machen. Er habe sich dann um sie kümmern, sie pflegen wollen. Das ist ja auch richtig krank ist diese Vorstellung. Eine Tötungsabsicht streitet er ebenso ab wie die Verwendung von Arsen. Stattdessen will der 30-Jährige Rittersporn verwendet haben, eine Pflanze mit blauen Blüten, die ebenfalls hochgiftig ist. Vor dem Haftrichter gibt René Engelmann zu, seiner Freundin Sabrina Janke Schlafmittel verabreicht zu haben, um bei seinen Taten ungestört zu sein. Sobald Sabrina schläft, ruft er bei ihren Eltern Helmut und Ilse an, um zu überprüfen, ob sie zu Hause sind. Erst wenn dort keiner ans Telefon geht, verschafft er sich mit einem Nachschlüssel Zugang zum Haus seiner Schwiegereltern und vergiftet ihr Essen.
Hm.
Also das ist richtig durchgeplant, ne?
Ja, ja. Und das ist so, erinnert so ein bisschen an diesem Münchhausen bei Proxy, dass man jemanden absichtlich krank macht. Das ist auch meistens eher im Familienumfeld. Auch die eigenen Kinder sind häufig leider davon betroffen. Weil man natürlich auch ein bisschen Selbstwert daraus zieht, dass man sich um jemanden kümmern kann und eine massive psychologische Störung, die dahinter steckt. Aber hier steckt ja wahrscheinlich noch viel mehr dahinter auch.
Ja, ja.
Also. Spätestens seit der Nummer mit der Geflügelschere. In meinem Kopf ist eine Geflügelschere gewesen, aber es war, glaube ich, nur eine...
Du meinst in dem Raum bei der Arbeit?
Ja, genau.
Nee, es war ein Messer. Was?
Es war ein Messer.
Ja, ein Messer.
Aus der Aktentasche. Ja. Ich habe das schon mal wieder ergänzt.
Ja, siehst du. Du arbeitest schon direkt wieder am nächsten Buch in deinem Kopf.
Ja.
Ja, du hast recht. Wahrscheinlich ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, ein bisschen mehr über René zu sprechen.
Ja.
René Engelmann wird 1970 geboren und wächst in Niedertreber in Thüringen auf, einer kleinen Gemeinde nordöstlich von Weimar. Hier lebt er mit seiner alleinerziehenden Mutter und seinen drei Geschwistern. Seine Mutter hat neben ihrem Job nur wenig Zeit für ihre Kinder. Schon im Alter von 6 Wochen wird René in die sogenannte Tageskrippe gebracht, wo er seine frühe Kindheit verbringt. Seine Patentante ist in dieser Zeit die einzige, die sich Zeit für den Jungen nimmt, ihn aus dem Kindergarten holt und ihn hin und wieder mit zum Reiten nimmt. Schon in der Schule gilt René als auffällig. In der Pubertät wird er Teil der Gothic-Szene, ist selten zu Hause und erhält mehr als 10 Schulverweise. Doch dabei bleibt es nicht. René rutscht weiter ab, nimmt Drogen und wird wegen Diebstahls angezeigt. Nachdem er mit 16 seine Halbschwester und seine Mutter im Streit mit einem Messer bedroht, wird es der Familie zu viel. René muss gehen. Er kommt in einen Jugendwerkhof auf Burg Scharfenstein im Erzgebirge. In der damaligen DDR gibt es einige dieser Heime, in denen Kinder und Jugendliche in Anführungsstrichen gute Sozialisten werden sollen. Und ich hatte das auch schon in vorherigen Folgen, das sind wirklich ganz, ganz schlimme Anstalten, muss man wirklich sagen, gewesen. Also da gab es militärischen Drill, körperliche Misshandlung und auch sexuellen Missbrauch. Auch René erlebt in Scharfenstein eine dunkle Zeit und versucht abzuhauen, doch er wird erwischt und in den damals wohl schlimmsten Jugendwerkhof verlegt nach Torgau. Dort bleibt René 14 Monate hinter hohen Mauern und Stacheldraht, weit weg von Familie und Freunden. Erst als er 1988 volljährig ist, wird er entlassen. Als ein Jahr später die Mauer fällt, hat René die Chance, ein ganz neues Leben zu beginnen. Er will so weit wie möglich weg und zieht nach Bayern. Hier weiß niemand, woher der Junge kommt und auch nicht, wie er seine Jugend verbracht hat. Es ist ein Neuanfang und René scheint sein Leben in den Griff zu bekommen. Zunächst arbeitet er als Stallbursche, jobbt auf dem Bau und in einem Elektrohandel, bis er sich schließlich für eine Ausbildung als Justizwachmeister bewirbt und auch genommen wird. Und bei diesem Job begegnet er dann im Sommer 1995 Helmut Janke und das Unheil nimmt seinen Lauf. Mehr als 5 Jahre später durchsuchen die Ermittler René Engelmanns Wohnung nach den Giftfläschchen, das sie auf dem Video aus der Küche der Jankes gesehen haben. Aber sie finden mehr als das. Zuerst entdecken sie ein Buch über Alkaloide, also über Pflanzengifte. Und die Ermittler stoßen außerdem auf eine Menge von schwulen Zeitschriften, Fotos und Videos mit nackten Männern. Dabei ist immer der gleiche Typ Mann zu sehen. Deutlich älter als René, behaart und eher dick. Es gibt sogar Videos, die den 30-Jährigen beim Sex mit solchen Männern zeigen. Nach der Durchsuchung war klar, René Engelmann hat mit Frauen nichts am Hut, fasst es einer der Ermittler später in einer Doku des Hessischen Rundfunks zusammen. Außerdem entdecken die Ermittler heimlich aufgenommene Videos aus der Personaltoilette des Justizgebäudes in Neu-Ulm. Darauf zu sehen, Renés Schwiegervater in Spee, Helmut Janke, 22 Jahre älter, korpulent und behaart, also genau Renés Typ. Hm. Das ist mal ein Story-Twist, oder?
Ja, definitiv. Und vorhin habe ich ja Rache oder Neid als Mordmotiv ins Spiel gebracht. Aber das Stärkste ist natürlich Eifersucht, ja, auf das es jetzt hinausläuft.
Ja, da hat sich jemand auf sehr krankhafte Weise in jemanden verliebt, könnte man sagen. Auf eine sehr ungesunde Weise. Ich weiß nicht, ob man da von Liebe sprechen kann, aber eine Obsession ist es auf jeden Fall.
Also schon Liebe im übertragenen Sinne. Ich habe ja mal als Zitat in einem meiner Bücher geschrieben, die schlimmsten Verbrechen werden aus Liebe begangen. Natürlich gemeint ist falsch verstanden, Liebe. Wir enttäuschte Partnerschaften, auch dieses Münchhausen-Syndrom. Mhm. Ich kümmere mich um jemanden bei Proxy und schädige ihn aber dadurch. Das ist natürlich nicht Liebe, wie wir sie im herkömmlichen Sinne verstehen. Aber für den Täter, in dem Fall den männlichen Täter, ist das schon in seiner krankhaften Logik gerechtfertigt. Da ist jemand, der hat mich verletzt, der hat mich zurückgewiesen. Und ich muss da diese Ordnung wiederherstellen.
Ja.
Und also ist ja schon einfach und Rache auch wegen der Zurückweisung.
Ja, und ich finde, wenn man sich die Biografie von René Engelmann anschaut, sieht man, dass da ja eine ganz große Lehre ist. Also er hat nie was mit seinem Vater groß zu tun gehabt. Ist jetzt ein bisschen Küchenpsychologie, aber es scheint so, als wolle er halt eine Lehre in seinem Leben füllen, indem er sich Männern zuordnet, die auch sein Vater sein könnten.
Ja,
ne?
Also das wäre etwas, wie gesagt, was im Roman, ich sage ja, Leserinnen und Leser sind immer sehr viel kritischer, wenn es um echte Fälle geht, da weiß man, okay, hier werde ich nicht angelogen.
Ja.
Bei einem Roman weiß man, okay, der Fitzek lügt jetzt hier gerade, jetzt überführen wir ihn mal der Lüge. Und da würde man auch hier sagen, okay, das ist aber klischeehaft. Und gerade beim Psychothriller ist es eben so, ich sage auch auf Lesung immer, kaum einer wird, nachdem er, weiß ich, aus 45 Jahren als Widerspruchssachbearbeiter im Bauordnungsamt gearbeitet hat, jetzt in den Baumarkt gehen und eine Axt kaufen und zum Axtmörder werden. Das macht man nicht. Da ist irgendwas meistens in den Prägejahren, in Kindheitsjahren, in der frühen Kindheit vorgefallen. Und leider, das ist kein Klischee, es ist die Realität, wenn man Gewalt, auch vor allen Dingen sexualisierte Gewalt, in der Kindheit erfahren hat, hat man eine große Wahrscheinlichkeit, entweder selbst zum Täter oder wieder auch später zum Opfer zu werden. Dass man danach völlig unbeschwert ein, ich sag mal in Anführungsstrichen, normales, glückliches Leben führt, ist leider sehr, sehr unwahrscheinlich. Deswegen müssen wir gerade in die Kindheit gucken und uns damit beschäftigen, sowohl präventiv als auch hier, um jemanden zu überführen.
Absolut, und deswegen, also ich finde es immer schwierig, weil manche Leute verstehen das falsch und sagen, ja, das ist dann Verständnis für den Täter, weil darum geht es mir gar nicht.
Darum geht's gar nicht.
Um eine Erklärung, wo solche Sachen herkommen. Und wie du gerade schon gesagt hast, wenn du erfolgreiche Prävention machen willst, musst du ja wissen, woraus solche Geschichten entstehen.
Ja.
Ne? Also was Warnsignale sind, wo Sachen schiefgelaufen sind. Und da ist bei René Engelmann ja definitiv einiges schiefgelaufen. Und
Empathie wird auch meistens falsch übersetzt mit Mitgefühl.
Ja.
Ich hatte schon mal einen Vorwurf, der mir gesagt hat, ja, du hast ja Empathie für die Täter. Ich sage ja hoffentlich, weil Empathie ist eben nicht Mitgefühl, sondern Einfühlungsvermögen. Ja. Ich muss es nachvollziehen können, sonst kann ich die gar nicht überführen. Aber Mitgefühl ist natürlich was ganz, ganz anderes und hat mit Empathie überhaupt nichts zu tun.
Absolut. Im Herbst 2001 beginnt am Landgericht Memmingen der Prozess gegen René Engelmann wegen versuchten Mordes. Die Beweise sind erdrückend und so dauert das Verfahren nur 2 Tage.
Mhm.
Am 1. November 2001 wird Engelmann wegen zweifachen Mordversuchs und gefährlicher Körperverletzung zu 13,5 Jahren Haft verurteilt. Außerdem muss er 125.000 Euro Schmerzensgeld an das Ehepaar Janke zahlen. Das Gericht sieht bei ihm die nicht erwiderte Liebe zu Helmut Janke als Motiv. René ist die die Beziehung mit Sabrina Janke nur eingegangen, um ihrem Vater Helmut nahe zu sein. Und als ihm das irgendwann nicht mehr reichte, hat René laut Urteil seine Schwiegereltern vergiftet, um immer bei Helmut sein zu können. Mhm. Engelmann sitzt seine Strafe in der JVA Straubing bei München ab. Von dort aus schreibt er mehrere Briefe an die Jankes und bettelt: Warum wolltet ihr mir nicht helfen? Hört ihr meine Worte nicht? Oder verzeiht mir, dass ich zu euch gehören wollte. Also wirklich richtig gruseliger Scheiß. Und ich kann nicht ganz nachvollziehen, dass die Behörden das zugelassen haben, dass der an seine Opfer aus der JVA Briefe schreibt. Also das darf eigentlich nicht sein.
Ja.
Einer Therapie verweigert sich René in Haft. Stattdessen konzentriert er sich darauf, sein Abi nachzuholen und dann per Fernstudium Wirtschaftswissenschaften zu studieren. Im Jahr 2010 beantragt der inzwischen 40-jährige René schließlich seine vorzeitige Haftentlassung. Die wird abgelehnt, unter anderem auch deshalb, weil er da keine Therapie machen wollte. Also versuchte er es im Jahr darauf nochmal. Ein forensischer Psychiater begutachtet ihn daraufhin eingehend. Das Ergebnis: zwar habe er eine schizotypische Störung und Schwierigkeiten, seine Homosexualität zu akzeptieren, beides spricht aus Sicht des Gutachters aber nicht für eine Wiederholungsgefahr. Stattdessen seien Engelmanns Taten ein, Zitat, unwiederholbares Gepräge und eine singuläre Situation. Also kurz gesagt, das kommt so nie wieder vor. Und deshalb wird René Engelmann im Dezember 2012 aus dem Gefängnis entlassen, 1,5 Jahre vor seinem eigentlichen Haftende. Er steht jetzt für 5 weitere Jahre unter Bewährung und darf keinen Kontakt zu den Jankes aufnehmen. Doch das hat René auch gar nicht vor. Er will seine Vergangenheit ein weiteres Mal hinter sich lassen und zieht nach Hessen zu seiner Patentante, die einzige aus der Familie, die immer zu ihm gehalten hat. Und diese Patentante lebt in einem hübschen kleinen Städtchen zwischen Weinbergen und Wäldern. Wahrscheinlich können sich alle schon denken, wo die lebt, nämlich in Rüdesheim. Mhm. René zieht in eine Einzimmerwohnung in der Nähe seiner Patentante und versucht zum 2. Mal in seinem Leben einen Neustart. Den Menschen in Rüdesheim erzählt er, dass er Elektriker sei, ursprünglich aus Bayern komme und nach Rüdesheim gezogen sei, weil seine Ex-Freundin ihn betrogen hat. In Wirklichkeit lebt er von Sozialhilfe und findet wegen seiner Vorstrafen keinen Job. Um unter Leute zu kommen, fängt er im Rüdesheimer Verein an, Tennis zu spielen. Zuerst schlägt er nur Bälle an die Wand, immer abends und immer allein. Irgendwann wird die Vereinsleiterin auf den Mann mit den dunklen Haaren und dem ebenmäßigen Gesicht aufmerksam. Sie bietet ihm an, offiziell Mitglied im Rüdesheimer Tennisclub zu werden. Sofort ist René dabei und tritt 2012 in den Tennisverein ein, der direkt am Ufer des Rheins liegt. Sein Engagement hier ist vorbildlich. Er hält das Vereinsheim sauber und kümmert sich darum, dass die Plätze 1A in Schuss sind. Die Mitglieder lernen ihn als freundlichen, höflichen Menschen kennen. Nach kurzer Zeit ist René sozusagen inoffizieller Platzwart des Clubs. Besonders eine Altherrentruppe, die im Verein nur die Ketzergang genannt wird, weckt sein Interesse. Immer sonntags treffen sich die Herren zum Doppel. Doch es ist weniger der Sport, der René in seinen Bann zieht. Es ist ein Mann Mitte 50 mit freundlichen Augen, kräftiger Statur und grauen Haaren, der ihn besonders interessiert. Sobald dieser Mann das Gelände des Tennisclubs betritt, hat René nur noch Augen für ihn, wie es ein Ermittler beschreibt. Dieser Mann heißt Rainer Gerlach. Regelmäßig trägt René Rainers Sporttasche, hält einen Parkplatz für ihn frei und springt gerne ein, wenn noch jemand zum Doppel gebraucht wird. Doch schon da wird deutlich, dass René Engelmann vielleicht doch nicht nur nett ist. Bei der kleinsten Kritik ist er schnell beleidigt, lässt sich kaum beruhigen, wenn es nicht nach seinem Kopf geht, und scheint eifersüchtig, wenn Rainer im Vereinsheim mit anderen spricht. Dass René die Mitglieder der Altherrentruppe irgendwann Bärli oder Onkel nennt, lassen sie ihm noch durchgehen. Auch als René Rainer Gerlach den Spitznamen Opa verpasst, nachdem der Enkel der Gerlachs geboren wurde, sagt dieser noch nichts. Trotzdem stört ihn die zunehmende, fast anbiedernde Aufmerksamkeit des jüngeren Mannes immer mehr. Die Vereinskollegen machen schon Witze, René und Rainer seien wie ein altes Ehepaar. Und auch Ulrike bemerkt den ungewöhnlichen Bekannten ihres Mannes. René besucht ihn bei der Arbeit auf dem Weinberg, geht sogar einmal mit, als er mit dem Welpen Karl spazieren geht. Als Rainer nach den schlimmen Vorfällen seiner Frau wieder zum Tennis will, erwartet ihn der Platzwart auch schon wieder auf dem Parkplatz. Es ist der 17. Februar 2019. René Engelmann hat Rainer Gerlach wie schon so oft einen Parkplatz direkt am Eingang freigehalten. Doch Rainer parkt lieber weiter hinten. Als René dann noch eine Umarmung als Begrüßung einfordert, reicht es dem sonst so gutmütigen Rainer. Er sagt dem 49-Jährigen klar und deutlich, dass er ihn in Ruhe lassen soll, fragt ihn sogar, ob er schwul sei und wird richtig wütend. Seine Freunde im Verein haben Rainer noch nie so aufbrausend erlebt. Der sagt seinem Tenniskumpel, er habe René mal richtig angeschissen. Am Abend desselben Tages vergiftet jemand die Nudelsuppe der Gerlachs. Doch niemand bringt die unheimlichen Taten bei der Familie Gerlach mit René Engelmann in Verbindung. Als Rainer Gerlach einmal zu seiner Frau sagt, dass ihm der Platzwart aus dem Tennisclub irgendwie komisch vorkommt, weil er ihm immer so nachsteigt, verwerfen die beiden den Gedanken sofort wieder. Der nicht, der ist immer so nett. Und jetzt sind wir da, wo wir eben waren. Man schämt sich fast dafür, so ein Netter, der es vielleicht auch nicht so einfach hat im Leben, dass man da irgendwie über den nachdenkt auch nur. Bis die Gerlachs René dann am 17. März 2019 auf dem Überwachungsvideo aus ihrem Garten erkennen. Aber warum sollte der nette René ihn schaden wollen? Kann dieser freundliche und immer hilfsbereite Typ wirklich die dunkle Bedrohung sein, die Rainer und seine Familie seit Monaten das Leben zur Hölle macht? Und selbst wenn, wie sollen sie das beweisen?
Ja, das ist ja das Hauptproblem. Ich bin mir relativ sicher, dass jetzt viele auch Zuhörerinnen oder Zuhörer sagen, von wegen, naja, das liegt doch auf der Hand und wieso haben die, wenn erst dieser Anschiss und dann gleich am selben Tag was passiert, wieso zählen nicht eins und eins zusammen? Aber man darf nicht vergessen, dass wir jetzt natürlich wahnsinnig viel Vorinformationen haben über René, die denen überhaupt nicht zur Verfügung standen. Und das ist wiederum jetzt auch die Schwierigkeit in einem Roman, wäre das eine fiktive Geschichte, das so aufzubauen, dass man eben nicht sofort auf René kommt.
Genau ja, das.
Also wenn es so erzählt ist, dann liegt es natürlich auf der Hand und alle rufen zu, ey Mensch, den musst du dir doch mal angucken.
Ja.
In der Realität ist es wirklich anders. Deswegen können wir in einem Thriller, wir können die Realität nicht eins zu eins schildern. Entweder sie wird uns nicht geglaubt oder sie wird als zu unwahrscheinlich und unrealistisch abgetan oder sie wird auch manchmal als zu grausam im Übrigen empfunden und muss deswegen sogar abgemildert werden.
Ja, und in dem Fall ist es ja auch so, sie haben jetzt in der Hand, Punkt 1, es gab diesen Streit, danach wurde die Suppe vergiftet, also diesen zeitlichen Zusammenhang, aber das ist ja kein Beweis. Nee. Und es gibt diese Kameraaufnahme, die aber ja nur zeigt, dass der René sich dem Grundstück nähert. Also auch das zeigt ihn ja nicht dabei, wie er irgendwas Schlimmes macht, sondern nur, dass er da rumstromert und das würde natürlich nicht reichen, um ihn irgendwie festzunehmen.
Und man zweifelt auch an sich selbst.
Ja.
Das war bei uns nämlich auch so. Wir haben dann irgendwann gewusst, wer dieser Reifenstecher war, aber das war so unwahrscheinlich.
Und als, kanntest du den?
Mittelbar schon, aber es war ein Nachbar. Also
krass.
Tatsächlich. Also, und der noch mit der Polizei konfrontiert wurde und dann war es, dann hat es aufgehört. Tatsächlich. Aber es gab nie Verhaftung oder irgendetwas. Aber letzten Endes haben auch wir gedacht, nee, irgendwie, vielleicht irren wir uns. Also vielleicht sind die Beweise, die wir haben, gar nicht. Also im Roman würde ich aber sagen, ja klar, logisch. Aber in der Realität zweifelt man dann daran, dass derjenige, den man kennt, wirklich zu so etwas in der Lage sind. Denn Ursache und Wirkung stehen ja gar kein Verhältnis.
Ja, absolut. Habt ihr denn rausgefunden, warum der das gemacht hat, noch als kurze Zwischenfrage?
Gar nicht, Also da waren dann, das war auch so, dass man sich in der Nachbarschaft mit tatsächlich, musst du selber organisieren und mit Videokameras, kleinen, so diese GoPros und die dann in Bäumen hingen. Was überhaupt gar nicht erlaubt ist, muss ich mal an der Stelle sagen.
Man Kinder macht das nicht nach.
Nein,
zu Hause.
Auf gar keinen Fall. Und dann war das so, aber es wurde nicht aufgezeichnet, sondern wir haben es nur gesehen.
Ah.
Wir hatten keine Aufzeichnung davon.
Okay.
Und dann wurde die Polizei informiert. Die sagten, ja, wir haben einen Streifenwagen für den ganzen Bezirk. Wir kommen so in 4-5 Stunden mal.
Mhm.
So. Ja, und die haben dann den konfrontiert, diese Gefährderansprache, wie es so heißt. Danach hat es aufgehört, zumindest in unserer Region. Aber es war schon sehr, sehr, sehr spooky.
Ja, also in diesem Fall gibt es halt eine Aufnahme, also eine Videoaufnahme. Ich poste die auch mal bei Verbrechen von nebenan auf Instagram, da könnt ihr euch selbst ein Bild machen. Also es ist halt eine Nachtaufnahme aus der Dunkelheit, relativ verpixelt. Man sieht halt jemanden, der so vermummt ist mit Brille, Mütze und Kapuze. Das ist jetzt nicht, dass man direkt sagen kann, der ist es.
Nee, vor Gericht bestimmt nicht so einfach zu verwerten.
Nee, aber einer der Ermittler gibt dann den Namen René Engelmann in das landesweite polizeiliche Informationssystem ein. Für Hessen gibt es dort keinen Treffer, dafür aber für Bayern. Und sofort organisieren sich die Ermittler aus Rüdesheim bei den bayerischen Kollegen die Akten zu einem Fall, der mittlerweile fast 20 Jahre zurückliegt. Und damit kommen all die dunklen Geheimnisse ans Licht, die René Engelmann bei seinem Neustart in Hessen lieber verbergen wollte. Eine der Ermittlerinnen erinnert sich später, das werde ich nie vergessen, als der Kollege mich anrief und sagte, der hat schon 12 Jahre gesessen wegen versuchten Mordes. Das war krass. Während die Ermittlungen laufen, denken natürlich auch die Gerlachs ständig darüber nach, warum René Engelmann ihnen etwas Böses anhaben wollen könnte. Aber gleichzeitig wollen sie sich auch nicht unterkriegen lassen. Vielleicht auch deshalb verabredet sich das Ehepaar am 22. März mit ihrem Sohn und ihrer Schwiegertochter in der Stadt zum Essen. Das Lokal befindet sich in einem umgebauten Weinkeller. Dort gibt es kein Netz. Erst als die vier nach dem Essen aus dem Lokal kommen, empfängt die Schwiegertochter eine Benachrichtigung auf ihrem Handy. Vor einer Stunde hat die Überwachungskamera am Hundezwinger angeschlagen. Die Aufnahme zeigt wieder René, maskiert und vermummt, wie er um das Haus der Familie schleicht. Angst breitet sich in Rainer und Ulrike aus. Angst um ihre Hunde und um ihr Haus. Sie wollen so schnell wie möglich nach Hause. Doch auf dem Parkplatz wartet der nächste Schock auf die Familie. Sowohl beim Auto von Rainer als auch bei dem seines Sohnes wurden die Reifen aufgeschlitzt, der Lack zerkratzt, die Außenspiegel abgetreten und Sekundenkleber in die Türen und in den Tank gekippt. Da muss jemand sehr wütend gewesen sein. Da haben wir jetzt die Parallele zu deinem Reifenstecher aus der Nachbarschaft. Ja. Sofort rufen die Gerlachs die Polizei, die Familie nach Hause bringt. Zum Glück ist den Hunden nichts passiert, doch die Angst bleibt natürlich. Die Polizei ist jetzt in Alarmbereitschaft. Sie befragen die Gerlachs ausgiebig und dabei kommt nochmal alles auf den Tisch, was dem Ehepaar in den letzten Monaten den Schlaf geraubt hat. Besonders Rainer wird jetzt immer klarer, dass die aufdringlichen Annäherungsversuche des Platzwartes mehr waren als nur eine seltsame Eigenart. René Engelmann wird währenddessen von der Polizei observiert und auch die Suppenreste, durch die die Hunde vergiftet wurden, schauen sich die Ermittler nun genauer an. Das Ergebnis ist eindeutig. In der Suppe wird Gift aus der Wurzelknolle des blauen Eisenhutes entdeckt, eine der giftigsten Pflanzen in ganz Europa. Bereits wenige Gramm des blauen Eisenhuts genügen, um einen Menschen zu töten. In der Suppe von Ulrike und Rainer Gerlach findet sich die 10-fache Menge Gift von dem, was einen Erwachsenen töten könnte. Hätte Rainer etwas davon gegessen, wäre er auf jeden Fall in höchster Lebensgefahr gewesen. Die Polizei ermittelt jetzt wegen versuchten Mordes und Nachstellung gegen René Engelmann, allerdings ohne, dass dieser etwas davon mitbekommt. Ja. Es gilt die höchste Gefährdungslage. Familie Gerlach steht nun unter Polizeischutz, allerdings unter unauffälligem Polizeischutz logischerweise. Ein weiterer Giftanschlag muss um jeden Preis verhindert werden. Die Kripo in Wiesbaden unterstützt die Rüdesheimer Polizei und analysiert nochmals alle Videoaufnahmen. Wenn René festgenommen werden soll, müssen die Beweise wasserdicht sein. Und diese erneute Analyse bringt tatsächlich das entscheidende Indiz. Am 27. Februar, dem Tag, an dem Rainer die vergiftete Nudelsuppe an die Hunde verfüttert, ist auf den Kameraaufnahmen zu sehen, wie sich ein Mann Zutritt zum Haus verschafft. Erst huscht jemand hinter dem Carport entlang, dann sieht man im Schatten eines Bewegungsmelders an der Terrasse, wie die Gestalt das Haus betritt. Nur 10 Minuten später huscht der Mann wieder davon. Der Gang und die Statur passen ebenfalls zu René Engelmann. Also man kann ihn nicht eindeutig identifizieren, aber es sieht halt so aus. Damit ist der Vergiftungsversuch belegt. Die Spurensicherung kann im Zuge der Ermittlungen auch die einzelnen Stalking-Vorfälle nachweisen. Als die Sonne am Dienstag, den 9. April 2019, über Rüdesheim aufgeht, haben sich vor dem hell verputzten Mehrfamilienhaus, in dem René Engelmann eine Einzimmerwohnung im Kellergeschoss hat, zahlreiche Polizisten versammelt. Um kurz vor 7 Uhr nehmen sie den 49-Jährigen fest. Ruhig und mit gedrückter Stimme liest sich René immer wieder den Haftbefehl und den Durchsuchungsbeschluss durch. Er schweigt, schaut sich um, er weiß, was jetzt kommt. In der Wohnung entdecken die Ermittler Flaschen mit Ammoniak, ein Luftgewehr, diverse Messer und Pornos mit Bildern von älteren, dicken Männern. All das sind wichtige Indizien, nur das Gift des Eisenhutes selbst findet sich nicht in der Wohnung. René Engelmann wird in Wiesbaden dem Haftrichter vorgeführt. Genau wie 19 Jahre zuvor kommt er wegen eines versuchten Giftmordes in Untersuchungshaft. Auf seinem Laptop finden die Beamten schließlich einen weiteren wichtigen Hinweis: eine Online-Bestellung bei eBay mit über 100 Samen des blauen Eisenhuts. Es ist das letzte Puzzleteilchen, das den Ermittlern gefehlt hat. Am 27. Januar 2020 betritt René Engelmann den Gerichtssaal im Landgericht Wiesbaden. Kameras klicken, als der 49-Jährige mit einem grünen Pullover im Saal Platz nimmt. René streitet die Tat weiterhin ab. Damit wird die Verhandlung zu einem reinen Indizienprozess. Doch die aufwendige Ermittlungsarbeit der Polizei zahlt sich aus. Die Indizien werden von Prozesstag zu Prozesstag erdrückender. René Engelmann hört aufmerksam zu, macht sich akribisch Notizen. Er behauptet vor Gericht, Rainer Gerlach habe die Hunde seiner Frau selbst vergiftet und ihm die Tat unterschieben wollen. Engelmanns Verteidiger sagt in einem Interview: Wir haben hier eine Menge Behauptungen, aber Behauptungen sind keine Beweise. In diesem Fall hat mich natürlich besonders das psychiatrische Gutachten interessiert. Das beschreibt René Engelmann als empathielos, leicht kränkbar, mit paranoiden Zügen. Er sei seinen Mitmenschen gegenüber zutiefst misstrauisch, könne das aber nicht offen ansprechen, erklärt die Gutachterin. Sie glaubt, dass durch Engelmanns schreckliche Kindheit sein Urvertrauen zerstört sei. Aber all das reicht natürlich nicht, um René Engelmann seine Taten auch gerichtsfest nachzuweisen. Doch ganz am Ende des Prozesses passiert etwas, das nochmal alles ändert. Wieder geht es um die Kameraaufnahmen. Plötzlich schaltet sich der Angeklagte selbst ein. Wieder streitet Engelmann ab, darauf zu sehen zu sein. Er behauptet, nie im Haus der Gerlachs gewesen zu sein, sonst hätte ihn doch die Kamera im Flur aufzeichnen müssen. Fällt dir was auf?
Ja, das ist so dieser typische Miss Marple-Twist, dass der Täter sich durch eine unbedachte Äußerung selbst entlarvt.
Ja, genau. Er hat sich selbst verraten, weil wenn er wirklich nie in dem Haus gewesen wäre, dann hätte er ja nicht von der Kamera wissen können. Und die Untersuchung der betreffenden Kamera zeigt dann, dass das Bild genau in dem Moment, als Engelmann das Haus betreten haben muss, einen Aussetzer hatte. Mhm. Jemand hat den Stecker gezogen. Ja. Das muss jemand gewesen sein, der wusste, dass da eine Kamera ist.
Ja.
Und dementsprechend ist das jetzt so das allerletzte Puzzleteilchen.
Alles klar.
Am 27. Mai 2020 fällt dann das Urteil. René Engelmann wird wegen versuchten Mordes in zwei Fällen zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Für das Gericht besteht kein Zweifel, dass der 49-Jährige sich für die Zurückweisung auf dem Tennisplatz rächen wollte und deshalb in der Küche der Gerlachs die Nudelsuppe vergiftet hat. Außerdem stellen die Richter die besondere Schwere der Schuld fest. Rainer und Ulrike Gerlach fällt nach dem Urteil ein Stein vom Herzen. Ihr größter Wunsch war, dass René Engelmann nie wieder jemandem schaden kann. So wie es aussieht, erfüllt sich dieser Wunsch. Der mittlerweile 50-Jährige wird wohl nie wieder freikommen. Die Gerlachs leben noch heute mit ihren Hunden in dem einsam gelegenen Haus im Wald. Die Angst vor dem, was draußen im Wald lauern könnte, ist mittlerweile verschwunden. Aber die Erinnerung an die schlimmste Zeit in ihrem Leben bleibt. Es war grausam, erinnert sich Ulrike Gerlach in einem Interview mit dem Stern. Renés erstes Opfer Helmut Janke kann dagegen nicht so einfach mit der Tat abschließen, die für ihn mittlerweile ein Vierteljahrhundert zurückliegt. Durch seine Arsenikvergiftung wurde sein Körper so stark geschädigt, dass er in Frühpension musste und heute nur mit Hilfe eines Rollators laufen kann. Noch Jahrzehnte nach den heimtückischen Giftanschlägen muss Janke Psychopharmaka schlucken. Auch seine Tochter Sabrina, die René Engelmann damals benutzt hat, um sich in ihre Familie zu schleichen, macht sich bis heute Vorwürfe. Sie hat sich von Männern abgeschottet, erklärt ihr Vater Helmut Janke. Und das alles nur, weil ein Mann sich ja wie ein Parasit in das Leben von gleich zwei Familien eingelistet hat.
Hm.
Also ganz, ganz gruselige Geschichte, und ich dachte, die passt so ein bisschen zu dem, was ich aus deinem oder von deinem neuen Buch schon lesen konnte, dass da jemand ist in der Nähe, der richtig gefährlich ist, ohne dass man es ahnt.
Genau. Wobei ich bei dem Nachbarn, auch durch einen realen Fall, der aber noch keine Schlagzeilen mit sich gezogen hat, inspiriert wurde. Ein Freund von mir hat eine Sicherheitsfirma und der sagte mir dann eben mal, ich habe es am Anfang gesagt, ich habe eine Klientin und die hat so ein Heinzelmännchen, ein verstecktes bei sich.
Gruselig.
Die geht einkaufen, gießt die Blumen und so. Und da ist die Polizei ja dann noch weniger präsent. Nach dem Motto, ja okay, alles klar, sie haben eine Haushaltshilfe. Seien Sie froh, also andere zahlen da Geld für. Und da dachte ich, das ist mal auch ein anderer Ansatz des Stalkings, wo man nicht unmittelbar bedroht wird, sondern wo die Bedrohung subtiler wird und natürlich dann auf eine andere Art und Weise eskaliert. Das ist so der Unterschied. Aber ja, natürlich die Mechanismen, da ist jemand, der aus irgendeinem Grund sich Zugang zu dem Leben verschafft. Alleine das ist ja schon.
Ja.
Ja, alleine, weil manchmal wird ja auch gesagt von wegen, du schreibst über so grausame Dinge wie jetzt Stalking, häusliche Gewalt, Kindesmissbrauch und so. Und ich antworte dann manchmal zurück, ja, aber so ein Einbruch, der wird manchmal so weggetan nach dem Motto, darüber kann man jetzt mal ein Krimi schreiben. Aber was alleine der Einbruch, das Durchwühlen von Schränken und Kommoden, für psychologische negative Folgen für die Betroffenen hat. Das ist ja hier beispielsweise klar. Hier haben wir auch noch eine körperliche Folge durch die Arsenvergiftung. Aber bei der Tochter beispielsweise, die ja unmittelbar gar nicht körperlich geschädigt wurde, haben wir trotzdem eine lebenslängliche Strafe.
Ja.
Deren Leben ist eigentlich zerstört.
Ja.
Und da sage ich, das ist eigentlich jedes Verbrechen hat nicht immer nur ein Opfer, sondern wahnsinnig viele Opfer, wenn man sich das anguckt. Im Übrigen auch natürlich die Angehörigen oder Freunde von dem Engelmann beispielsweise, die werden sich auch fragen, wieso habe ich das nicht gesehen?
Ja? Total.
Der wird ja nicht nur Feinde gehabt haben, der hat ja auch ein Umfeld. Und das ist halt so wahnsinnig, wenn man sich überlegt, dass eine Tat, was die für Auswirkungen hat.
Ja, das ist für mich so die Erkenntnis aus jetzt fast 7 Jahren Verbrechen von nebenan, dass die Taten oft viel mehr Opfer haben als die, die man sieht. Also nicht unbedingt das Todesopfer, sondern auch in der, also das natürlich auch, aber in der Familie, Angehörige, das wird ja teilweise über Generationen weitergegeben, weil die Tante wurde vielleicht damals ermordet und deswegen darf die Nichte heute nicht irgendwie rausgehen. Solche Sachen halt. Das wird weitergegeben von Generation zu Generation und auch in der Familie und im Umfeld des Täters, was du gerade schon gesagt hast. Also dieser völlige Vertrauensverlust. Ich habe das nicht gesehen. Hätte ich das sehen müssen? Hätte ich das verhindern können?
Vorwürfe. Ne? Eindeutig. Also das interessiert mich dann eben auch. Also die Eltern eines Serienmörders beispielsweise, die Eltern eines Attentäters oder einer Attentäterin, die ja auch häufig im Fokus dann stehen. Also das haben wir ja so, dass sie es gar nicht begreifen können und sich abschotten. Der Hirnforschung wird tatsächlich auch untersucht, inwiefern sowas Narben in dem Synapsengeflecht hinterlässt, die eventuell sogar vererbbar sind, dass man quasi diese negativen Erfahrungen an eine andere Generation weitergibt. Das ist ja natürlich auch ein ganz spannender, aber auch irgendwie gruseliger Gedanke.
Ja, mir war das vorher auch nicht so bewusst, dass es tatsächlich körperlich halt nachweisbar ist. Gerade bei Kindern im Säuglingsalter, wenn die Vernachlässigung erfahren, bildet sich das Gehirn nicht so aus, wie sich es bei Kindern, die gut aufwachsen, ausbildet. Also es macht wirklich einen ganz großen Unterschied.
Ja.
Und deswegen, ist in dem Fall ja, glaube ich, auch so, weil du ja völlig das Vertrauen auch verlierst, dass da jeder Mensch, den du jetzt neu kennenlernst, nachdem du so eine Erfahrung gemacht hast, wie jetzt das Ehepaar Gerlach zum Beispiel, da fragst du dich doch, okay, will der mir jetzt vielleicht auch was Böses?
Richtig.
Ne?
Das ist wirklich diese Effekte. Und wiederum auf der anderen Seite, ich weiß auch, weil gerade viele werden jetzt bestimmt sagen, ja, diese Gutachter und Gutachterinnen, die ja immer dafür Leute freilassen. Natürlich hört man immer erstmal von diesen extremen Fällen und von den vielen, vielen Gutachten, die zutreffend sind, hört man nichts, weil da passiert ja zum Glück nichts. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei. Ich möchte nicht in der Haut von einem Gutachter oder einer Gutachterin stecken. Weil auf der anderen Seite, wir können sie auch nicht alle wegsperren. Alleine nehmen wir mal jetzt geschätzt 300.000 Pädophile, die in Deutschland leben. Das ist technisch gesehen überhaupt nicht möglich. Jeden, der eine Tat begangen hat, wo noch ein Restzweifel ist, ob er wieder straffällig werden könnte, für immer und ewig wegzusperren.
Ja.
Sondern wir müssen schon gucken, wie kann man denjenigen resozialisieren. Das ist aber... Boah, da bin ich froh, dass ich da nur theoretisch drüber schreiben muss und nicht praktisch die Entscheidung darüber fällen muss, auch Richter oder Richterin zu sagen, du kannst jetzt wieder auf die Gesellschaft losgelassen werden.
Weil das eben ganz weitreichende Konsequenzen haben kann.
Wahnsinn.
Im Worst-Case-Szenario, das stimmt. Ich bin auch ein Mensch, der grundsätzlich sagt, ich möchte nicht in einer Gesellschaft leben, wo Menschen für immer weggesperrt werden, grundsätzlich.
Ja.
Ne?
Ja.
Aber es gibt natürlich Täter, wo klar ist, dass die immer gefährlich bleiben werden und vor denen müssen wir halt geschützt werden. Ne? Aber diese Entscheidung zu treffen, ist wahnsinnig schwer.
Wahnsinnig schwer.
Du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass du dich teilweise auch von True Crime inspirieren lässt, wenn du selber schreibst. Also wie nah bist du dann beim Schreiben an echten Verbrechen?
Naja, meistens nehme ich die tatsächlich nur als Impuls und vor allen Dingen sind immer präsent in meinem Unterbewusstsein. Ich lese ja viel, ich höre viel und es bewegt mich auch viel. Wahrscheinlich bewegen mich Schreckensmeldung noch einen Tick länger und ich probiere sie dann zu verarbeiten und schreiben ist so ein Ventil für mich,
ja,
als jetzt jemand, der vielleicht schneller einfach eine Schlagzeile überblättern kann,
ja,
oder zur nächsten Folge springen kann und ich eben noch dann eben in dem Fall über die Sabrina dann nachdenke, und wie muss es dir jetzt gehen und was könnte man tun, damit sie zu einem realen Leben. Das wäre für mich jetzt beispielsweise die interessanteste Figur für einen Roman.
Ja, stimmt.
Weil sie, und ich würde mir da würde ich genauer hinschauen. Jetzt, das ist das, was mich an einem Psychothriller am meisten interessiert, die psychologische Figur und die Veränderung, die damit einhergeht. Und ja, insofern probiere ich dann, wenn ich schreibe, allerdings so weit wie möglich weg von der Realität zu sein,
ja,
damit jetzt auch nicht das, weil ich schreibe ja zur Unterhaltung,
ja,
in erster Linie. Natürlich habe ich auch immer ein Anliegen, was damit, aber ich möchte dann eben nicht das wahre Verbrechen 1:1 als Blaupause nehmen und Leuten eben für die reine Unterhaltung, ja, dann ein Häppchen servieren.
Ist eine Frage, die mir immer gestellt wird. Ich kann sie mittlerweile nicht mehr hören, aber es ist schön, ich kann sie jetzt einfach mal an dich weitergeben.
Mhm.
Was macht das mit dir, dich ständig mit menschlichen Abgründen zu beschäftigen, beruflich?
Ich weiß ja, dass ich mich mit der Ausnahme beschäftige.
Ja.
Auch dieser Fall ist ja jetzt nicht die Regel.
Genau das.
Und ich weiß, dass unser menschliches Gehirn evolutionär darauf trainiert ist, die Ausnahme ernster zu nehmen als die Regel, weil das hat uns dazu gebracht, dass wir überlebt haben,
ja,
über Tausende von Generationen hinweg, weil es einfach wichtiger ist zu wissen, welche Beere uns umbringt, die roten oder die grünen oder die,
ja,
blauen, als zu wissen, was wir gefahrlos essen dürfen. Das, von dem einen hängt unser Leben ab. So sind wir konditioniert. Deswegen beschäftige ich mich erstmal mit der Ausnahme, weil und mit dem Tod, weil der auch uns auch alle betrifft irgendwann. Aber wenn man genauer hinschaut, und im Übrigen auch hier bei diesem Fall, haben wir wahrscheinlich sehr viel Grausames erfahren. Aber im Grunde genommen reden wir immer über das Leben.
Ja.
Wir reden darüber, wie schaffe ich es, die natürliche, die gute Ordnung wiederherzustellen, die lebenswerte Ordnung, dass ich durch den Wald gehen kann, dass ich spazieren gehen kann, dass ich mit meinem Hund rausgehen kann, dass ich mir keine Sorgen machen muss, was ich esse. Wie schaffe ich das, diese ganz alltäglichen Werte, mein Leben zu verteidigen gegen den Angriff? Ein guter Podcast, ein guter Thriller hat das immer im Fokus.
Stimmt.
Es geht ums Leben.
Mhm.
Und der Tod ist eigentlich nur sozusagen der Pfeiler, an dem wir uns ausrichten. Das ist die Ausnahmesituation, wo wir nochmal all das in Frage stellen und sagen, ach ja Mensch, wenn das mir passieren würde, wenn ich morgens nicht mehr einfach zur Tür rausgehen könnte, wenn ich Angst haben müsste auf dem Parkplatz, ich muss mich immer umdrehen.
Ja.
Gott, was würde ich an Lebensqualität verlieren? Es zeigt uns also auch immer, wie wertvoll das Leben ist und wie schützenswert es ist.
Das finde ich ganz spannender Ansatz, also das mit der Ausnahme unterschreibe ich. Ich glaube, man darf nicht den Fehler machen, weil man so viele Thriller liest oder True Crime Podcasts hörst, zu denken, das ist die Realität. Das ist ein Ausschnitt der Realität, ein kleiner.
Ja.
Und auch das, was du gerade gesagt hast, kann ich komplett unterschreiben. Ich finde, man findet im Schrecklichen auch immer was Schönes.
Ja.
Also das kann sein, der Kommissar, der nicht locker lässt, bis der Fall gelöst ist. Oder das Paar, was es dann irgendwie schafft, wieder ins Leben zurückzufinden, nachdem sowas Schreckliches passiert ist. Und das ist genau wie du sagst, da kann man auch Kraft und ja, Frieden sozusagen draus ziehen. Ne? Und ich glaube, es braucht auch ein bisschen Psychohygiene so oder so. Ne? Also man sollte sich nicht irgendwann, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich den Laptop zuklappe, ist auch erstmal vorbei mit Schrecken.
Und ich beschäftige mich ja auch nicht nur mit, ich schreibe ja auch nicht mittlerweile nur Thriller. Aber genau das mit der Ausnahme, da gibt es so gute Beispiele von wegen, also wenn ich jeden Tag Verkehrsreport höre, heißt das noch lange nicht, dass es nur Unfälle gibt die ganze Zeit oder nur Staus gibt.
Sondern
die Regel ist eigentlich gut. Der Verkehrsreport ist wieder die Ausnahme, die wir aber eher brauchen, als dass wenn jetzt jemand alle Straßen auflisten würde,
wo es
gut läuft.
Wobei das in Berlin relativ schnell gehen
würde. Das würde in Berlin mittlerweile relativ schnell gehen, das stimmt.
Zum Schluss meines Podcasts frage ich eine Frage, alle meine Gäste kriegen die gestellt, warum glaubst du, sind wir Menschen so fasziniert von Verbrechen?
Eigentlich ist es was Gutes, weil wären wir nicht davon fasziniert, würde es ja sagen, dass wir das als Gott gegeben und völlig uninteressant hinnehmen. Auch Gott meint, ja, da ist mein Nachbar vergiftet worden. Sondern es alarmiert uns nach wie vor, trotz aller Schreckensmeldungen, die wir hören oder sehen, trotz aller Krimis auch, die wir lesen, sind wir immer wieder erst einmal schockiert und das zeigt so auch ein gesundes Verhältnis.
Ja.
Und dann haben wir es eben angesprochen. Ich glaube, es ist ein Urbedürfnis des Menschen, sich irgendwann einmal mit dem zu konfrontieren, was uns alle ereilt, nämlich den Tod, vor dem wir alle auf irgendeine Art und Weise Angst haben und sei es auch nur Sorge, weil wir nicht wissen, was danach passiert. Also ein unwohliges Gefühl. Selbst die Leute, die sagen, ich habe überhaupt keine Angst vor dem Tod, da bin ich fast geneigt zu widersprechen, aber jeder hat da seine eigene Meinung. Ich habe sie und deswegen sage ich, ich verdränge jeden Tag, ich verdränge jede Meldung, ich verdränge jedes Mal, wenn ich über meine Kinder nachdenke, wenn ich sie im Kindergarten, in der Schule oder sonst im Gymnasium abgegeben habe, dann denke ich, okay, jetzt nicht dran denken, was passieren könnte, theoretisch. Voll. Alleine nur im Straßenverkehr. Ja. Aber irgendwann ist diese Verdrängung aufgebraucht und dann sage ich, komm, jetzt, ich brauche ein Ventil, ich muss mich dem stellen. Mhm. Und das mache ich halt lieber, als dass ich jetzt wirklich in so ein Kriegsgebiet fahre oder wirklich am 1. Mai mitten oder Silvester mitten in die Schlacht mich reinbegebe oder auch in einer Leichenhalle stehe, sondern das mache ich zu Hause, entweder einen Kopfhörer auf dem Ohr und ich höre den Podcast oder ich lese etwas und bin im sicheren Ambiente. Und das ist wie eine Achterbahnfahrt für mich. Ich vergleiche es immer mit einer Achterbahnfahrt. Kein Mensch will rausgeschleudert werden, aber die Nahtoderfahrung wollen sie trotzdem haben.
Ja, stimmt.
Weil am Ende, nach diesem Thrill, weiß man das Leben wieder mehr zu schätzen. Mhm. Das ist nur kurz, aber tatsächlich. So eine Achterbahnfahrt, wissenschaftlich begründet, da kicken die Endorphine rein, man riecht, hört, sieht, schmeckt. Für einen kleinen Moment besser. Ist leider schon, bei der nächsten Fahrgeschäft ist es schon wieder aufgebraucht. Aber deswegen machen wir das, weil wir dann wieder intensiver uns dem realen Leben stellen können.
Es ist ja ein bisschen die Auseinandersetzung mit der eigenen Endlichkeit. Ist,
genau.
Sehr spannender
Und das wollen
Gedanke.
Wir nicht permanent machen. Ja. Permanent zu wissen, das finde ich übrigens grausam an der Todesstrafe, wenn das ja jemand permanent eigentlich weiß, okay, um so und so viel, um so und so viel Uhr ist es soweit.
Ja, ja.
Das Wahnsinn. Ist ja wirklich eine ziemliche Horrorvorstellung. Wir können unsere Endlichkeit verdrängen, weil wir ja nicht genau wissen, wann es passiert. Ja. Aber irgendwann passiert es dann doch, dass wir sagen, nee, jetzt muss ich aber... Vielleicht muss man mein Testament machen. Wie ist es mit einer Patientenverfügung, Sterbevollmacht und der Sterbeverfügung? Ich stelle mich dieser Gefahr mal. Ich sehe einen Krimi oder ich lese ein Buch. Pathologisch wird es nur, wenn man das in Dur macht, ausschließlich die ganze Zeit. Da würde ich allen raten, ihr zuhören. Also hört auch immer was Nettes, was Schönes.
Hört mal was anderes, genau.
Und lest auch mal nicht nur immer einen Psychothriller. Ja, Rosamunde Pilcher.
Ist auch mal ganz
ist
schön.
Ist auch ganz schön. Oder so einen
Sebastian, sehr schön. Das war jetzt wirklich für mich eine besondere Aufnahme, weil ich gerade überlegt habe, wann ich dein erstes Buch gelesen habe. Das ist bestimmt schon 15 Jahre her oder so.
Okay.
Also das Kind, glaube ich, oder
ja,
die Therapie.
Das kann sein, es könnte das Kind, so 2008 war.
Ja.
Das Kind kam es daraus, wobei man es ja immer noch später lesen kann, aber ja.
Ja, und ich hätte, glaube ich, nicht gedacht vor 15 Jahren, dass ich mal mit dir hier sitze und du zu Gast in meinem Podcast, von dem ich vor 15 Jahren natürlich auch noch nichts wusste, sitzen wirst.
Schön, herzlichen Glückwunsch, dass er so erfolgreich ist im Übrigen, aber ich verstehe auch warum, weil es super recherchiert ist, gut vorgetragen ist, gut aufbereitet und hat großen Spaß gemacht, danke.
Das kann ich nur zurückgeben, deswegen hat mich sehr gefreut, dass du bei mir warst und wir sehen uns ja schon ganz bald wieder auf der Crime Cruise.
Auf jeden Fall, da bist du auch dabei. Ja, super, das ist schön.
Deswegen.
Da freue ich mich.
Danke, dass du da warst und bis ganz bald, Sebastian.
Bis bald.
Tschüss.
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite.